Wunderschöne Landschaften, Party und Erholung. Das ist Mallorca. Was wäre die Insel ohne die Menschen, die hier arbeiten, leben oder Urlaub machen? Wir stellen euch die Menschen vor, die auf ihre ganz individuelle Art und Weise mit der Insel verbunden sind. Die Mallorca-Menschen. Der Podcast.
Und in dieser Woche ist zu Gast Daniel André.
Die Mallorca-Menschen. Der Podcast.
So, schönen guten Morgen.
Moin.
So, willkommen in der Box. Hast es ja auch geschafft nach Juckmajor. Schön. Schön, dass du da bist.
Ja, freue mich auch. Ist schön hier.
Daniel, es geht ja bei uns um Mallorca. Deswegen die Einstiegsfrage, die wird sich jetzt so ein bisschen etablieren in dem Podcast. Wie bist du denn überhaupt nach Mallorca gekommen? Und sag bitte aber nicht mit dem Flugzeug oder mit der Fähre. Ich hab's genau gesehen.
Ich wollte dir eigentlich erklären, dass ich genau das nicht sagen werde, aber dass es ja die Vorlage ist, diesen Spruch rauszuhauen.
Genau.
Gibt eine lange und eine kurze Geschichte. Ich versuche mich ganz kurz zu halten. Also es ist.
Wir haben 30 Minuten, also
pflegen. Ja, aber die wollen wir ja nicht für meine Anreise aufbrauchen. Ich bin nach Mallorca gekommen. Ich habe damals studiert, noch an der HAW in Hamburg. Und währenddessen habe ich bei einem Elektrikerbetrieb gearbeitet, habe mich da so ein bisschen um die Netzwerke gekümmert, so um die hauseigenen Netzwerke, um die Server, aber auch um Kundennetzwerke, habe dort Standortvernetzung gemacht. Damals gab es nur ISDN für sowas und so, das war jetzt noch ein bisschen komplizierter als heute. Und ein Kollege, der wollte unbedingt nach Mallorca auswandern, nein, eigentlich nach Spanien und wollte Yachtelektronik machen. Und das war auch schon alles vorbereitet und das ist dann aber irgendwie doch wieder geplatzt bei ihm und dann hat er sich kurzfristig umentschlossen, nach Mallorca zu gehen. Und hat dann gesagt, Mensch, also eigentlich dich mit deinen Netzwerkkenntnissen, dich muss ich auch dabei haben. Dann können wir auf den Yachten richtig was reißen. Ich mache die Elektronik, du machst die Bordvernetzung. Und dann ist der also ein Jahr vor mir, war das zwei Jahre, keine Ahnung, ist der dann schon hierher gekommen. Mhm. Und hat sozusagen alles vorbereitet. Und ja, das war im Grunde genommen dann der Grund, warum ich hergekommen bin. Also ich habe nicht zu Ende studiert in Hamburg. Ich bin während des Studiums gekommen, weil mein BAföG vorzeitig aufgebraucht war. Habe dann von hier aus das Studium beendet. Also bin dann für die Prüfung immer noch nach Hamburg geflogen. Aber so, das war der kurze...
Und wann war das?
Kurzgeschichte. Ja, jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke, komme ich auf die gleiche Jahreszahl. Und das seit vielen Jahren. Also ich habe es mir nicht gemerkt, ehrlich gesagt. Also ich müsste jetzt irgendwas um die 15 Jahre, glaube ich, hier sein. 15, 16 Jahre.
Okay.
Aber das ohne Gewehr.
Also auf jeden Fall nach dem 11. September?
Ja, das war nach, da weiß ich noch ganz genau, da bin ich noch in Hamburg gewesen. Das habe ich da sehr hautnah erlebt.
Das habe ich nämlich teilweise hier, also, naja, ist egal. Jetzt habe ich einen Faden verloren, Mensch. Was machst du jetzt auf Mallorca?
Jetzt, ja, wie das so ist, also man ahnt es schon fast, dass mit den... Der Yachtelektronik bzw. Yachtvernetzung hat nicht geklappt. Da fällt auch nochmal die kurze Geschichte. Ich kam hierher, habe also meinen gesamten Haushalt aufgelöst in Hamburg. Dann hat der genau, nachdem er echt immer gedrängelt hat, wann kommst du endlich, ich habe so viel Arbeit, hatte er genau eine Woche Arbeit und hat dann gesagt, so jetzt habe ich nichts mehr für dich, jetzt musst du selber sehen, wie du klarkommst. Und dann stand ich da mit meinem angenähten Kopf und musste erstmal total umschwenken, weil ich hätte ja mich auf ihn verlassen im Grunde genommen, weil er ja wirklich über das war zwei Jahre, glaube ich, die er vorher vor mir hier war, wirklich immer wieder telefonisch gesagt hat, ich brauche dich hier, du musst kommen, ich habe so viel Arbeit. Am Ende hat er mich auch noch beklaut, keine Ahnung. Also als Student hatte ich nicht viel angespart, irgendwie 3.500 Euro oder so. Mhm. Die hat er mir auch noch aus der Tasche gezogen. Naja, auf jeden Fall musste ich dann gucken, was ich mache. Und ich war... Die Jahre davor, also vor dem Studium, war ich im grafischen Gewerbe unterwegs. Mhm. Mein Vater hat eine Lithografiefirma gehabt, also damals noch ganz klassisch, okay. Wirklich mit Retusche, mit Skalpell und Pinsel.
Film und
Filmbelichtung. Ne? Damals wurde ja noch vom Film gedruckt, wurden Platten belichtet und genau. So, nicht direkt aus dem Computer und so. Und da hatte ich dann auch schon meine intensiven Kontakte mit Photoshop, also mit Bildbearbeitung, also auch professionelle Bildbearbeitung, ne? Nicht einfach nur irgendwie so ein bisschen drauf rumwischen mit irgendeinem Werkzeug, was man gar nicht kennt.
Das, was heute jedes iPhone kann quasi.
Genau, was die heute alles automatisch kann. Naja, genau. So weit will ich jetzt nicht gehen. Also eine gute handwerkliche Photoshop-Retusche ist nochmal was anderes. Aber auf jeden Fall, da hatte ich so meine intensiven Kontakte da rein, habe auch das Verständnis fürs Bild gehabt. Und irgendwie konnte ich auch immer schon ganz gut fotografieren. Also auch schon als Kind habe ich irgendwie, wenn ich meine Kamera in die Finger gekriegt habe, habe ich immer ganz tolle Winkel getroffen. Und im Studium gab es auch Elemente der Fotografie. Also ich habe Medientechnik studiert, es ist ein Ingenieursstudiengang, aber mit künstlerischen oder ästhetischen Elementen drin. Und so diese ganze Kombination hat dann mitgeholfen, dass ich mich auf dem Stellenmarkt auch hier auf Mallorca in die Richtung umgeguckt habe. Und da war ein Makler, der einen Fotografen suchte in Festanstellung. Mhm. Und ich habe dem eigentlich da eigentlich gar nicht selber an mich geglaubt. Ich habe da so meine private Fotomappe genommen, bin da hingegangen, habe das gezeigt und der Grafikdesigner hat drauf geguckt und hat gesagt, jo, den nehmen wir. Und das war so mein Einstieg in die Fotografie. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Bei dem Makler war es halt so, dass ich mit dieser ganzen professionellen Technik noch gar nicht so vertraut war. Also die Theorie war da, aber die Handhabung der Technik eigentlich noch gar nicht.
Also Learning by Doing.
Das war so ein bisschen Learning by Doing. Also es war theoretisches Wissen, aber kein praktisches Wissen. Und das Schöne an Häusern ist ja, dass die nicht rumzicken, die bewegen sich nicht, die fangen nicht an zu schwitzen, die sind nicht genervt.
Die springen nicht hin und her.
Genau, also da kann man das Foto auch schön in der Digitalfotografie einfach mehrfach machen, direkt auf dem Bildschirm sehen, ist es einigermaßen geworden oder nicht. Und ja, so konnte ich mich da sehr gut entwickeln. Irgendwann war dann der Schritt, dass ich dann dort weggegangen bin und musste mich dann halt auch gucken. Musste mich gucken, gutes Deutsch. Ich musste schauen, wie ich dann halt mein Geld verdiene. Hab nach fotografischen Standbeinen geguckt, die möglich sind. Also die Hochzeitsfotografie hatte sich zufällig schon so ein bisschen ergeben. Dann die Luftbildfotografie. Damals gab es diese Drohnen noch nicht in der Form, wie es die heute gibt. Also damals waren die, wenn du eine haben wolltest, musstest du so mindestens 20.000 Euro in die Hand nehmen. Es war allerdings auch noch gar keine Führerscheinpflicht für diese Dinge. Also du konntest, wenn du eine hattest, konntest du sie wirklich frei fliegen. Ganz bedenkenlos, fast überall, solange du jetzt keine Menschenleben gefährdet hast. Also habe ich da eine Webseite für aufgebaut, für Luftbildfotografie, eine für Hochzeitsfotografie und eine so für Beauty und Fashion. Habe mal geschaut, was davon sich entwickelt. Und am Ende ist es dann die Hochzeitsfotografie geworden, die sich da sehr herauskristallisiert hat, die auch am besten gelaufen ist. Alles andere war dann nur mehr so Hobby nebenbei.
Von dir gibt es ja auch ein Bildband, ne? Über Mallorca von oben, also Luftbilder aus Mallorca oder von Mallorca. Richtig.
Der ist 2014, glaube ich, ist da rausgekommen. Ist auch schon ein bisschen älter. Mhm. Da ist ein großer Verlag auf mich zugekommen, Freda King und Thaler. Die wollten ein Luftbildband über Mallorca machen. Die hatten schon andere Luftbildbände, auch über Deutschland. Und nun wollten sie halt über Mallorca was machen und haben dann Fotografen gesucht, der das für sie tun kann. Da stand einer aus Deutschland zur Auswahl, der halt auch den Deutschland-Bildband gemacht hat. Und ich, da sind sie so ein bisschen hin und her geswitcht, bis sie sich dann endlich entschieden haben, am Ende dann doch für mich. Und dann bin ich in relativ wenig Flugstunden über die gesamte Insel gedüst. Ich glaube, es waren insgesamt nur irgendwas zwischen 8 und 10 Flugstunden mit dem Helikopter und habe fotografiert.
Aber das hat doch ein Schweinegeld gekostet.
Ja, das hat
Geld der Verlag gekostet.
Das hat der Verlag bezahlt, aber als Honorarvorschuss. Also das wurde dann später von meinem Honorar abgezogen. Okay. Aber es ist in Ordnung, weil dieser Verlag, wie gesagt, der ist sehr groß, der spezialisiert auf Bildbände und der hat eine entsprechende wie sagt man, Werbung dafür gemacht. Also als das Buch rauskam, ist das wirklich durch alle Medien gegangen, durch alle großen Medien in Deutschland, wurde überall angekündigt, war auch kurze Zeit bei Amazon irgendwie auf Verkauf. Also es ist kein Bestseller geworden, aber sehr zufriedenstellend.
Wie hieß das Buch dann?
Das heißt Über Mallorca, Entdeckung aus der Luft.
Ich suche es nämlich gerade, ob es noch gibt.
Ja, das gibt es noch. Es soll jetzt auch eine neue Auflage rauskommen, hat der Verlag gesagt. Er möchte das
Das ist es ja schon.
Genau. Im Moment noch als große gebundene Ausgabe für, hier sieht man es, so circa 50 Euro. Mhm. Ist aber auch wirklich sehr hochwertig produziert, das Ganze. Und es soll jetzt aber eine kleine abgespeckte Version nochmal rauskommen, hat der Verlag angekündigt. Ich weiß aber nicht genau wann. Also das wurde nur jetzt, kam per E-Mail, dass das passiert.
Witzigerweise, man kann es nicht nach Mallorca liefern lassen.
Warum nicht?
Doch, weiß nicht, ausgewählter aber, Zustellungsort liegt außerhalb des Versandbereichs des Verkäufers.
Aber du kannst es über Amazon ES bestellen.
Ah, okay.
Und dann müsste es auch hierher kommen.
Das ist immer schon witzig, ne? Genau,
guck mal. Ja, das Buch ist halt insofern anders, dass es halt, es gibt ja mehrere Luftbildbände über Mallorca. Inzwischen werden wahrscheinlich auch noch ein paar hinzugekommen sein. Aber zu dem Zeitpunkt, als mein Buch rauskam, war es halt so, dass es eigentlich nur Bücher gab, die sich mit den Küsten beschäftigt haben. Also entweder gab es alle Strände oder alle Häfen oder alle Häfen und Strände.
Stimmt, da kenne ich nämlich auch jemand, der hat hier alle Küsten, alle bootfähigen Küstenabschnitte hat der im Buch gemacht, ein Engländer aus Port Andratx, ich weiß gar nicht, ob der noch lebt, Malcolm heißt er. Der hat das irgendwann mal gemacht. Muss ich auch mal suchen. Vielleicht finde ich den jungen Mann auch noch.
Und davon gab es halt mehrere. Aber es war eben nur auf die Küste bezogen. Und mein Buch ist halt wirklich mal so ein Querschnitt über die ganze Insel. Also auch mal Inland, auch mal die Berge. Ich habe ein sehr schönes Foto von den Bergen drin. Das ist eins meiner Lieblingsfotos.
Stauseen.
Die Stauseen sind drin. Aber es ist gar nicht das Lieblingsfoto. Das Lieblingsfoto ist wirklich der Putsch Major. Mhm. Den haben wir mit einer kleinen Schneekappe bekommen.
Ja,
und das selten, macht das Foto
gibt's genau, ab und dann, ja.
Weil wir das halt erwischt haben. Das Problem war ja auch, ich konnte nicht zu den idealen Zeiten fliegen. Also schön wäre ja immer gewesen zum Sonnenauf- oder Untergang, aber die Flugplätze waren dann immer schon geschlossen. Also die haben erst zu spät aufgemacht, dass der Sonnenaufgang längst gelaufen war und zu früh wieder zugemacht, dass man den Sonnenuntergang nicht mitkriegen konnte. Das war so ein bisschen doof.
Das ist doof.
Naja, deswegen sind die Fotos nicht ganz so, wie ich das gerne gehabt hätte, aber die sind immer noch toll.
Mittlerweile hat ja auch mal das ZDF, ist ja mit einem Zeppelin hier ganz ringsrum und quer durch über Mallorca.
Genau, ne? Das war mitten in der Produktionsphase von unserem Buch, haben die Sendung gemacht.
War es gleichzeitig so?
Ziemlich gleichzeitig. Ich glaube, die haben kurz, oder die sind zeitgleich mit uns erschienen. Also es war sehr nah beieinander auf jeden Fall.
Ah, ich dachte, ich war bei denen tatsächlich, als wir mit dem Zeppelin hier geflogen sind, oder mit dem Blimp. Ich glaube, eher ein Blimp, ne? Kein Zeppelin. Und die hatten ihre Base in Marachi und die hatten Computerprobleme, hat mich der Chef damals von dieser Produktionsfirma Palm Streets, glaube ich, angerufen. Bin ich dahin gedackelt, habe den ihren Computer repariert, hat ein bisschen gedauert und dann kam auf einmal ein Helikopter von der Guardia Civil, der auf dem Grundstück gelandet ist. Die wollten dann unbedingt den Blimp sehen.
Also, aber interessehalber, oder?
Interessehalber, ja, die kamen da zu viert oder zu fünft, da sind die da ausgestiegen, also hier die Bären und die gucken dann ja, die haben ja den Lehrgangskurs grimmig schauen, ne? Und den haben sie alle mit Bravour bestanden, ja, und dann stand der Chef auch erstmal da, konnte kein Spanisch. Es war keiner sonst von Gruda, auch die Übersetzerin nicht. Und dann hat man sich da halt mit Händen und Füßen, hat man sich da verständigt, ach so, die wollen das Ding sehen. Dann hat er das da es war in so einem Anhänger drin und das konnte es dann einfach so rausschieben.
Ja, das war ja auch irgendwie 6 Meter lang, glaube ich.
Das war Teil, richtig, ne? Groß. Das war,
ja. Ich habe mich gewundert, wie sie das so steuern können, wie sie wollen, weil wenn der Winter einmal reindrückt.
Das war ja das Problem, also die konnten ja wirklich nur unter extrem optimalen Bedingungen fliegen und die haben auch ganz, ganz viel mit der Drohne gemacht. Also ich glaube, vielleicht ein Drittel oder sowas war überhaupt nur mit dem Blimp. Ne?
Ah, sieh an.
Aber war schön. War eine ganz schöne Erfahrung. Ganz
tolle Bilder. Ich habe mir die auch angeguckt. Also es waren sagenhafte Bilder, die ich gar nicht machen konnte mit dem Helikopter, weil ich nicht so nah ran konnte. Und über Dörfer fliegen und so. Also ich weiß gar nicht, wie die das rechtlich hinbekommen haben.
Das war richtig Aufwand. Also in diesem Zuge habe ich einige Leute kennengelernt, unter anderem auch wie heißt die denn? Die macht für ganz viele TV-Produktionen, holt die Genehmigung ein. Lebt hier auf Mallorca, Angela heißt die, glaube ich.
Kann sein, das sind Producer, die gibt es zuhauf,
die hat sich wirklich nur auf das spezialisiert, die holt für Dreh, also die holt
nur noch Drehgenehmigungen. Auf Genehmigung, Property Releases, solche Geschichten.
Ja. Also schon interessant, welche Jobs alles auf Mallorca gibt. Das ist faszinierend. Und eigentlich ist es ja auch immer besser, sich einen Job zu erfinden, als irgendeinen zu nehmen, der vielleicht passt, ne?
Ja, ich weiß nicht. Also ich habe jetzt in den letzten Jahren hier auf Mallorca irgendwie meine Jobs immer so gewählt. Also es hat sich irgendwie ergeben immer, ne? Jetzt mache ich ja wieder noch was anderes, weil die Hochzeitsfotografie sich halt nicht so besonders entwickelt hat über die Jahre. Also über 10 Jahre ist es sehr, sehr gut gelaufen. Aber speziell in den letzten Jahren gab es hier einen sehr großen Zulauf von außerhalb, von Fotografen, die zu Dumpingpreisen anbieten, damit sie Mallorca im Portfolio haben, teilweise sogar kostenlos. Die bekommen in Deutschland im Standesamt mit, dass das Paar nochmal auf Mallorca heiratet. Und dann bieten die sich da an und sagen, hey, ich mach's nur für die Reisekosten. Und also da kannst du noch so gut sein, gegen kostenlos kommst du irgendwann nicht mehr an. Also es war deutlich zu spüren. Und dann sind da noch ein paar Fotografen hierher gezogen, also sehr gute Fotografen. Als ich angefangen habe, war ich mit meiner Qualität im deutschsprachigen Bereich relativ alleine. Inzwischen hat sich das geändert. Es sind richtig viele gute deutschsprachige Fotografen hinzugekommen. Mhm. Natürlich teilt sich der Kuchen dann ganz anders auf. Und aber so unterm Schnitt hat der Wettbewerb jetzt eine Form angenommen, der mir keinen Spaß mehr macht. Da will ich mich auch gar nicht mehr behaupten müssen. Und dann ist mir ein anderes Gewerbe zugeflogen über ein Hobby, was ich habe. Also ich habe irgendwann mal so ein bisschen die deutschen Wurst- und Fleischwaren vermisst. So einen schönen Räucherschinken, eine schöne Salami oder sowas. Und ich wollte aber auch nicht diese schnell produzierten Sachen aus dem Supermarkt kaufen, weil die mir auch nicht besonders gut schmecken. Also so richtige deutsche leckere Metzgerware bekommst du hier mit anderen Worten einfach nicht. Mhm. Und da bin ich irgendwann auf die Idee gekommen, sowas mal selbst herzustellen, also selber zu räuchern, zu pökeln, Wurst selber zu machen. Und daraus ist ein sehr intensives Hobby geworden. Und darüber bin ich dann mit einem anderen Freund hier auf der Insel darauf gekommen, Mensch, lass doch mal einen YouTube-Kanal machen. Also er war sehr intensiv im Bereich Barbecue unterwegs. Ich halt mit dem Räuchern. Und da haben wir gesagt, okay, Barbecue-Kanäle gibt es schon genug. Da braucht es eigentlich keinen neuen. Mhm. Aber es gibt noch keinen vernünftigen Räucherkanal. Und lass doch mal gemeinsam einen machen. Jeder hat seine eigene Playlist. Du mit Barbecue, ich mit dem Räuchern. Und das haben wir auch angefangen. Das hat auch sehr gut funktioniert. Also wir haben eine sehr schöne Sendung produziert, haben uns gegenseitig unterstützt, auch beim Drehen. Und nach, ich glaube, das war ein halbes Jahr, nachdem wir angefangen hatten, hat er mir dann eröffnet, dass er nach Deutschland zurückgeht. Okay. Und ja, das war doof natürlich, weil ich dann keine Unterstützung beim Drehen mehr hatte. Auf der anderen Seite war es aber auch wieder so ein Schubs in die richtige Richtung, weil er gesagt hat, also er hat dieses Barbecue-Business hier schon aufgemacht, hat angefangen, also als Auftragsgriller loszugehen. Und hat praktisch so Private Grillings gemacht, also für kleine Runden. Ne, hat sich als Grillmeister angeboten, hat kleine Grillkurse gegeben und so weiter. Ist auch schon sehr gut angelaufen und hat einfach gesagt, hier, nimm du das Geschäft, du grillst jetzt hier auf der Insel. ich war natürlich jetzt auch nicht so fern von dem Thema, weil wir ja schon viel zusammen gemacht hatten und ich habe auch privat für mich immer schon gerne gegrillt. Und habe mich dementsprechend auch mit dem ganzen Thema ein bisschen intensiver beschäftigt als jemand, der nur seine Kohlen heiß macht und seine Wurst draufschmeißt. Ja, und das mache ich jetzt halt seit ein paar Jahren.
Also das Ganze ist jetzt so ein bisschen dreigeteilt, ne? Du hast zum einen YouTube-Kanal zusammen mit deinem Freund noch.
Den gibt es noch, Also er hat jetzt praktisch seine Grill-Playlist nach Deutschland verlegt.
Okay, also ihr produziert unabhängig voneinander, du auf Mallorca, er in Deutschland.
Genau, und jeder veröffentlicht seine eigenen Folgen.
Genau. Wie heißt denn der YouTube-Kanal?
Der heißt Feuer und Spice.
Also guckt mal hin, Feuer und Spice eingeben bei YouTube, da landet er bei euch.
Genau, meine Playlist heißt Räucherwiki, also wie von der Wikipedia abgeleitet. Mhm. Und Räuchern davor. Halt Räucherwiki, so findet man den Kanal.
Und dann gibt es ja deine Facebook-Seite, die machst du ja alleine.
Das ist eine Gruppe, genau. Oder das ist die Räucherwiki-Gruppe, die gehört zu der Webseite eigentlich. Mhm. Und die Räucherwiki-Webseite ist halt das große Nachschlagewerk mit Rezepten, mit Hintergrundinfos, mit Fachwissen.
Und da hast du ja eine relativ große Community, ne?
Richtig, die ist jetzt bei Facebook auf ein bisschen über 20.000 angewachsen. Ich glaube, 20.700 sind es jetzt
aktuell. Ist ja ganz ordentlich. Ja.
Das ist schon ganz ordentlich. Mein Ziel ist, so auf mindestens 60.000 zu kommen innerhalb der nächsten 2 Jahre, wenn es klappt. Mhm. YouTube ist noch ein bisschen kleiner. Da haben wir um die 10.000, also knapp unter 11.000.
Ist ja immer noch gut.
Ja, man darf es aber auch nicht vergessen, das Ganze hat natürlich das Ziel, auch wenn es Spaß macht, soll ja irgendwann Geld verdienen alles. Und dafür sind die Followerzahlen einfach noch viel zu klein, damit es ein nennenswertes Einkommen wird.
Naja, aber es ist ja eine Sparte und der ein oder andere Hersteller von irgendwelchen Produkten wird da ja schon auf euch zukommen.
Ja, naja, es gibt da öfter mal Angebote. Es kam auch schon Kaufangebot für die Webseite sogar.
Ach.
Ja, das war aber... Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Eine Beleidigung war es nicht. Es war eher ein guter Witz, sag ich mal. Also es war ein großer deutscher privater Fernsehsender, der wohl eine Agentur beauftragt, Webseiten für ihn zu kaufen, damit er dort seine, ich weiß nicht genau, was die damit vorhaben, aber die wollen so ihre eigene Reichweite für eigene Themen erhöhen und machen das wohl über Webseiten, die schon einigermaßen etabliert sind. Okay. Und da bieten die aber ein Geld, das... Also ich habe auch einen Shop angeschlossen, einen Räucheröfen-Shop, wo man halt Räucheröfen kaufen kann. Ich mache das mit in Zusammenarbeit mit einem deutschen Hersteller. Und allein der Jahresumsatz war deutlich höher als das, was die mir für die Webseite geboten haben.
Naja, dann nicht verkaufen, ganz einfach. Ja,
natürlich nicht.
Vor allen Dingen, weil die machen es ja doch nur kaputt im Endeffekt.
Richtig.
Ja, die stampfen das Ding irgendwann mal ein und dann ist der Name verloren und... Die schöne Arbeit ist eigentlich weg, weil ich kenne ja auch, an solchen Projekten hockt man ja wirklich jahrelang dran, bis sie dann mal laufen.
Richtig. Ja gut, das ist relativ schnell zum Laufen gekommen, aber es hängt wirklich eine Menge Herzblut drin, weil ich die Seite ja nicht primär deswegen gebaut habe, um Geld zu verdienen, sondern weil es eine Leidenschaft war. Mhm. So ist aber die Seite gewachsen.
Letztlich müssen wir alle Geld verdienen auf Mallorca. Die Krise hat ja zum Beispiel einen Geschäftszweig mit den Hochzeitsfotografien ja mal komplett lahmgelegt über ein Jahr jetzt.
Anderthalb. Also nicht nur die Krise, sondern wie gesagt der allgemeine Verlauf der Branche sowieso. Also ist eh schon schwierig geworden und dann hat natürlich Corona auch nochmal ordentlich reingehauen, weil natürlich diverse Hochzeiten nicht stattgefunden haben. Ja, also das ist, ich habe quasi einen Umsatzeinbruch von über 90% gehabt.
Nee, muss man auch mal verkraften.
Den muss man verkraften, aber das, da ist wieder Glück im Spiel gewesen oder ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch einfach, lenkt mich das Leben immer in die richtige Richtung. Das wurde tatsächlich aufgefangen einmal durch die guten Räucheröfenverkäufe in der letzten Zeit. Also das passte genau rein und ich habe eigentlich aus einem völlig anderen Grund auch noch ein paar Monate mal was ganz anderes gemacht, habe mal als Bauhelfer bei einem Stahlbauer gearbeitet.
Ach,
das war aber eigentlich nur, weil ich mal was anderes machen wollte. Im Winter sitze ich halt sehr viel auf dem Bürostuhl, pflege meine Webseiten, mache Social Media, mache neue Verträge für die kommende Saison. Und das ist halt sehr eintönig. Und ich wollte mal irgendwas machen, wo ich mich bewege, also ich habe schon dran gedacht, vielleicht mal als Erntehelfer aufs Feld zu gehen oder so. Irgendwas zu machen, was halt so ein bisschen mit körperlicher Arbeit verbunden ist. Und dann war ich bei diesem Stahlbauer, um da eigentlich was in Auftrag zu geben, eine Kleinigkeit. Und wir kennen uns halt auch so ein bisschen privat. Und dann sagte er, sag mal, du hast nicht zufällig irgendwie gerade Langeweile, ich gehe unter in Arbeit, ich brauche einen Bauhelfer. Kannst du eine Flex halten? Ja, weiß ich nicht, können wir gefährlich, ja mal ausprobieren.
Gefährlich.
Ja, es war gefährlich. Es gab auch so einige schmerzhafte
Lernmomente. Er hat gerade seine Hände angeguckt, weil ihr das jetzt nicht seht.
Ja, ich hab in der ersten Zeit dort, waren das 400 oder mehr, über 400 Edelstahlpfosten polieren müssen.
Okay.
Und das war natürlich für meinen Körper eine völlig ungewohnte Arbeit, weil ich eine Poliermaschine festhalten muss, also sehr festhalten muss, damit sehr viel Kraft, die dann auch noch sehr stark vibriert hat. Und das dann 8 Stunden am Tag oder länger, über mehrere Wochen.
Ich erinnere mich,
ja. Das hat bei mir Karpaltunnelsyndrom ausgelöst. Also, dass ich, wenn ich morgens aufgewacht bin, konnte ich meine Finger nicht schließen. Ich konnte mein Messer nicht halten, um mir Brot zu schmieren.
Nimmt man auch noch ab, ist doch toll.
Ja, ja.
3 in 1 quasi.
Ja, das war super. Diese morgendlichen Schmerzen in der Hand waren klasse.
Dann der dritte Part ist ja tatsächlich, du bietest Grillen an für Partys, sage ich es jetzt mal so. Barbecue-Service?
Ja, also jetzt nicht das klassische Catering, wo wirklich dann auch alles zugehört, mit Tische eindecken, mit Dekoration, mit Service, wobei Servicekräfte können dann bei gewissen Größen auch dazu bestellt werden. Ich mache lieber so kleine Sachen, so gesellige Abende, wenn jemand einlädt, der hat 5, 6, 7, 8 Gäste, also ich sag mal so bis zu 20 hoch ungefähr, das mache ich auch gerne alleine. Und die wollen halt nicht selber am Grill stehen und wollen auch mal etwas gegrillt haben, wie sie es selber nicht können, weil ich sag mal, der Durchschnittsmensch, der kann halt nur seine Nackensteaks und seine Würstchen auflegen und der kann halt dieses typische Flachgrillen nur. Und das geht halt inzwischen weit darüber hinaus. Also man kann da ganze Menüs auf dem Grill zusammenbauen.
Wie sieht so ein Menü aus, wenn du das machst?
Oh, ich habe sehr beliebt eigentlich als Vorspeise zum Beispiel. Also ich mache immer erstmal was schnell geht, was ich schnell servieren kann. Das sind immer so Sachen wie Brot, Aioli, dann so ein paar Pimientos de Padron. Die werden auch nicht auf dem Grill gemacht. Ich habe auch einen Wokbrenner dabei, damit ich ordentlich Power habe.
Ich erinnere mich.
Du kennst den, ja.
So eine Gasflasche in einer halben Stunde durchsabbern.
Nein, so viel verbraucht er nun auch nicht, aber der hat halt auch nicht Wumms. Also der hat 12,5 Kilowatt, glaube ich. Und man kann darüber nicht nur wokken natürlich, man kann auch den einfach zum Braten nehmen. Und so Pimientos werden ja nur in Öl angebraten, in Olivenöl, dann kommt Meersalz drüber. Und mit diesem Brenner habe ich eine Riesenportion Pimientos für 10 Leute in 5 Minuten fertig. Also habe ich diese Sachen schnell auf dem Tisch. Die Leute können schon mal knuspern. In der Zeit ist schon die nächste Vorspeise am Werden. Das ist ein gebackener Käse. Zum Beispiel wird sehr gerne genommen in einer kleinen Paella-Pfanne. Da wird ein Weichkäse in die Mitte gelegt, umringt von Kartoffeln, von angerösteten Zwiebeln, von Chorizo-Stückchen.
Ich kriege jetzt Hunger.
Und dann backt der da vor sich hin und wird dann am Schluss nochmal... Also es gibt so eine Regel beim Barbecue. Käse kann man nur ersetzen durch noch viel mehr Käse. Und dann kommt halt nochmal ein ordentlicher Schwung Edamer oben drauf und dann kommt das Ganze schön blubbernd flüssig so auf den Tisch und dann kann man die Kartoffeln da rausnehmen, in den Käse tunken. Also so eine beliebte Vorspeise, die man auch sich teilen kann toll am Tisch.
Und dann ist jeder schon mal satt.
Dann ist jeder schon mal satt und dann kommen die leckeren Sachen. Nein, die wird natürlich so dimensioniert, die Käsesonne, dass die wirklich ich sag mal gerade, dass der Appetit angeregt wird.
Also mir, um es auf den Punkt zu kriegen, es gibt jetzt nicht einfach nur das besagte Nackensteak oder es gibt nicht nur das Würstle, Bratwurst auf dem Tisch, sondern du lässt dir schon ein bisschen was einfallen, wie denn so ein Menü auszusehen hat, ne?
Ja, ja, ich versuche immer so 3 verschiedene Fleischsorten aufzutischen, allerdings auch nicht gleichzeitig. Ich bin kein Freund davon, dass da so ein Riesenberg auf dem Tisch steht, der dann kalt wird ja. Und wie Leute dann das kalte Fleisch essen müssen. Und zumal auch verschiedene Fleischarten auch unterschiedliche Temperaturen benötigen bei der Zubereitung und unterschiedliche Garpunkte haben. Ich mache das lieber nach Gängen. Also es gibt ersten Gang beispielsweise Geflügel oder auch Fisch oder Garnelen. Also da kann man sich mit dem Kunden drüber unterhalten, was der nun auch wünscht. Wobei ich auch nicht alles mache. Also ich mache das, was ich kann, weil ich möchte das gut machen. Ich will nicht, dass der Kunde hinterher sagt, das hätte ich auch zu Hause besser machen können.
Muss der Kunde denn jetzt einen Grill daheim haben?
Muss er nicht. Ist natürlich einfacher für mich. Aber wenn er jetzt nichts hat, womit ich gut umgehen kann, dann bringe ich meine Grills mit. Mhm. Das ist dann im Preis auch mit drin. Hab da zwei mobile Gasgrills und die sind dann dabei.
Okay, und Besteck und so, also
das muss alles der Kunde für sorgen. Deswegen sage ich, ich mache ein klassisches Catering, ich mache dieses Private Grilling. Also im Grunde genommen bin ich der, der am Grill steht für die Leute. Den Rest machen sie wie gehabt.
Wie erreicht dich dann der geneigte Kunde?
Über meine Homepage, mallorcabarbecue.com. Mhm. Also in einem Wort, Mallorca und dann Barbecue als Abkürzung, bbq.com, ohne Bindestrich, ohne was. Und dann gibt es da ein Kontaktformular. Das kann man ausfüllen, abschicken.
Und du hast noch ein paar Termine frei für dieses Jahr.
Ja, ja, das kommt immer sehr kurzfristig. Also gegenüber der Hochzeitsfotografie wird da nicht ein Jahr im Voraus geplant. Nee, also manchmal kommen die nur eine Woche vorher oder weniger die Termine rein. Aber eigentlich ist immer noch mal zwischendurch was frei.
Dann lass uns doch noch mal ein bisschen über Mallorca sprechen. Also für dich ist der Werdegang klar. Du wolltest einfach deinem Kumpel helfen damals. Wenn du jetzt heute überlegst, du müsstest nach Deutschland zurück. Was löst es in dir aus?
Boah, eigentlich gar nicht viel, weil wenn ich muss, dann muss ich. Und ich bin da ganz pragmatisch, glaube ich. Also ich mache das, was gemacht werden muss.
Was ist denn dein Lieblingsort auf Mallorca?
Lieblingsort? Also die Lieblingsregion wären so die Berge. Mhm. So Richtung Valdemossa, Deja, Sóller, das finde ich unwahrscheinlich schön. Auch die Stauseen oben. Lieblingsort muss ich ein bisschen nach. Es gibt ein Restaurant, wo wir jetzt leider ganz lange nicht waren wegen Corona, weil die immer zu haben. Das ist eigentlich ein Restaurant, das ist ein Hotel in Puerto Poyenza. Die haben ein ganz tolles Frühstück für ein angemessenes Geld. Also ich glaube, für damals waren es, als wir das letzte Mal da waren, 12,50 Euro oder was. Das ist ein ganz tolles Frühstücksbuffet und man sitzt direkt am Strand. Also die haben so eine ganz kleine schnuckelige Terrasse mit ganz wenigen Tischen auch nur. Und man sitzt direkt unter Pinien am Strand und die Bucht von Poyenza ist morgens auch immer spiegelglatt. Da ist kein Wind, der da reindrückt. Das ist ganz ruhig und idyllisch. Mhm. Das ist, glaube ich, mein
Lieblingsort. Ja, schon eine schöne Ecke. Wollten wir übrigens, seit Jahren wollen wir dahin mal zusammen.
Ja, wie gesagt, wir wollten demnächst mal wieder. Wir wollten wieder mal anrufen und fragen, habt ihr auf, können wir frühstücken kommen? Und wenn das klappt, dann sage ich dir Bescheid, dann klingst du dich ein.
Poyenza habe ich auch so ein paar das heißt ein paar Erlebnisse. Ich fand es mal wunderschön vor ein paar Jahren. Dort ist die Fliegerstaffel, die Wasserlöschfliegerstaffel ist in Poyenza hinten.
Genau.
In Porte Poyenza.
Unterhalb von La Fortaleza.
Genau, richtig. Ja. Und da war mal Tag der offenen Tür. Das war richtig geil. Da habe ich echt gute Fotos gemacht hier von den Fliegern, wie die dann da ihre Flugvorführung gemacht haben. Wirklich eine schöne Gegend da hinten. Empfehle ich auch immer hinzufahren.
Ja, wir hatten da genau dort so ein tragisches Erlebnis, will ich nicht sagen, aber es gab ja vor 2 Jahren, oder wann war das, ist doch einer von den Löschfliegern aus unseren Übungsflügen nicht zurückgekehrt.
Ach, habe ich
gar genau nicht an dem Morgen haben wir die Fliegen gesehen. Also wir haben da gesessen, gefrühstückt und einer flog über der Bucht von Alcudia, einer flog über Moro und einer flog tatsächlich immer hinten bei La Fortaleza rum und der kam irgendwann nicht wieder, aber wir haben uns nichts dabei gedacht. Also wir waren quasi live dabei und haben es dann hinterher dann gehört, was da passiert ist.
Das war gar nicht mitbekommen, überhaupt nicht mitbekommen.
Nee, einer kam nicht wieder, den haben sie, glaube ich, eine Woche lang oder länger gesucht und haben ihn dann auf der anderen Bergseite in 30 Meter Tiefe irgendwie im Wasser gefunden.
Was, jetzt sind wir wieder bei Mallorca. Mallorca hat ja eine sensationell tolle Küche, sag ich jetzt mal. Was wäre jetzt dein mallorquinisches Lieblingsgericht, wenn es sowas dann gibt?
Also ich muss sagen, ich habe mich noch nicht so viel durchprobiert, weil mir ganz viel einfach nicht zusagt. Also sie sind da viel, auch viel mit Innereien unterwegs. Bei den Eintöpfen wird ja immer so gefühlt das ganze Tier klein gehackt mit allen Knochensplittern, die man dann beim Essen dabei hat. Aber was ich ganz lecker finde, was die immer super gut können, ist so eine schöne Lammschulter mit Rosmarin. Mhm. So aus dem Steinbackofen dann ja ganz oft. Lange gegart, ganz butterweich, ganz zart. Also das können die sehr gut.
Jetzt hätte ich ja gern noch nach einem Lieblingsrestaurant gefragt, aber jetzt hast du ja schon mit dem Frühstücksbuffet, aber ich mach's trotzdem. Lieblingsrestaurant?
Es ist nicht mallorquin, ist argentinisch, okay. Soweit ich weiß.
Und zwar also
ist
Fleisch.
Fleisch. Ja, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung an alle veganen und vegetarischen Mithörer. Ja, Fleisch. Es ist das Maison La Rueda. Mhm. Das ist da neben dem Can Pedro oben. Das Can Pedro kennt ja eigentlich jeder.
Und Sant Agostini.
Ja, oberhalb, ne?
Ja, ja.
Ja, Genova ist das da oben. Mhm. Das ist ein argentinisches Restaurant, sehr gemütlich gestaltet. Also was zum Beispiel bei Mallorquinern ja auch nicht so oft ist. Die haben ja oftmals so den Charme von einer
Bahnhofsvorhalle. Ja,
ja, ja, und da eben nicht. Also das ist richtig gemütlich, überall hängt. Das sind zwar Kunstpflanzen, sag ich mal so, Kunstgemüse hängt da überall rum, aber es ist sehr, sehr hochwertig. Also man sieht es nicht, dass es künstlich ist. Das sieht alles ganz toll aus. Man sitzt da sehr gemütlich und es gibt halt ein Gericht, was sie dort alle empfehlen und auch immer essen. Das ist Nummer 23, das ist Entraña. Du hast schon den Finger auf dem Knopf, soll ich noch erklären, was
ja,
das
ja,
ist?
Ja, mach mal, geht dir die weiter. Zeit auf? Nein, alles gut.
Also Entraña ist im Grunde genommen das Zwerchfell, zählt als Innerei, ist aber keine Innerei. Es ist ein Muskel und der schmeckt gut zubereitet, so wie sie es dort machen, halt einfach einzigartig, wird auf einem heißen Stein serviert. Und das ist wie gesagt Nummer 23, man kommt auch eigentlich gar nicht dran vorbei. Wenn man reingeht, an der Tür klebt die 23, auf dem großen Schild daneben klebt die 23, auf also der Karte vorne drauf.
Die steuern schon psychologisch die ganze Geschichte.
Ich glaube tatsächlich, wenn du was anderes bestellst, kriegen die Panik, weil die es gar nicht da haben. Weil du siehst auch auf den Tischen überall nur dieses Gericht stehen, also das bestellt auch jeder.
Daniel, es war wunderschön mit dir. Unsere 30 Minuten sind vorbei, sage ich jetzt mal, ein bisschen mehr. Macht aber nichts. War schön, dass du da warst.
Hat mich sehr gefreut, danke.
Und wann gehen wir jetzt frühstücken?
Jetzt.
Ja, jetzt. Na ja, komm, machen wir.
Die Mallorca-Menschen, der Podcast.